ARD Sounds.
Ich freue mich ja immer auf unsere Aufzeichnungstermine, Elke. Das ist kein Geheimnis. Aber heute freue ich mich tatsächlich noch mehr als sonst, weil wir nämlich die Folge am Wickel haben, in der ich mal wieder als irgendwie so deine Praktikantin durch die ehrwürdigen Gerichtshallen am Sievekingplatz gegangen bin. Und zwei Katzen kann ich jetzt schon aus dem Sack lassen. Die eine, es war super spannend. Und die andere, Zufälle gibt's? Das gibt's gar nicht. Guter Cliffhanger, oder?
Definitiv. Es geht um das Thema Vollrausch. Wenn ihr jetzt denkt, ups, das ist mir auch schon mal passiert, grundsätzlich zumindest juristisch kein Problem, also solange es um legale Rauschmittel wie zum Beispiel Alkohol geht. Ihr dürft euch ja zum Beispiel betrinken. Das ist vielleicht gesundheitlich jetzt nicht so eine gute Idee, aber es ist immerhin nicht verboten. Was aber passiert, wenn ihr im Rausch nicht mehr wisst, was ihr tut und eine schwere Gewalttat begeht? Das erzählen wir euch hier in unserer neuen Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und Juristin. Und hier in diesem Podcast nehme ich euch mit in die Hamburger Gerichtssäle und erzähle euch da von meinen spannendsten Fällen und erkläre euch auch, wie dann am Ende eines Prozesses die Urteile zustande kommen.
Auch ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Rüther. Ich bin Journalistin, manchmal Gerichtspraktikantin und hier bin ich die Elke alle juristischen Details entlockt. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Plattformen hören und auch abonnieren und am besten allerdings in der ARD Sounds App. Da erscheinen wir nämlich immer zwei Wochen früher als überall sonst. Unser heutiger Fall, Elke, der spielt in Eppendorf und damit tatsächlich ganz in der Nähe meines eigenen Wohnortes. Also ich kann aus erster Hand bestätigen, man kann schlechter wohnen in Hamburg. Eppendorf ist eine wirklich schöne Ecke der Stadt, sehr zentral. Die Alster ist in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Es gibt ganz viele Straßenzüge, die der Krieg verschont hat. Hier stehen nämlich noch wirklich viele von diesen riesigen Altbaupalästen. Ganz schöne 5-stöckige Häuser aus der Jahrhundertwende. Die meisten von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Naja, und die Menschen, die hier leben, also ich würde mal sagen, besonders divers ist Eppendorf jetzt nicht. Schon überwiegend geprägt von ziemlich viel Geld, was die allermeisten hier auf dem Konto haben. Wobei, in unserem Fall geht es um einen jungen Mann und eine Eppendorferin, die nun gerade mal nicht so viel Kohle auf ihren Konten haben.
Ja, wir sprechen über einen jungen Mann, den ich hier Miguel nenne. Miguel, der kommt selbst nicht aus Eppendorf, damals 2023, da will er aber gerade bei seiner Mutter ausziehen. Er ist da 20 Jahre alt und für ihn wird's langsam Zeit. Mit der Mutter läuft's nicht mehr ganz so rund, sie ist bei den Zeugen Jehovas. Miguel erlebt sie als stark kontrollierend, er fühlt sich durch strenge Regeln der Mutter und ihrer Glaubensgemeinschaft eingeengt. Er hat zu der Zeit eine Freundin. Eigentlich ist der Plan, mit der zusammenzuleben. Die beiden haben auch sogar was in Aussicht. Aber das ist noch ein halbes Jahr hin. Deshalb geht er erstmal auf die Suche nach einem WG-Zimmer. Und er findet auch was, was ihm gut gefällt, und zwar in Eppendorf. Das ist jetzt keine WG unter Gleichaltrigen, sondern eher das Modell Untermiete. Er zieht bei Martina, so nennen wir sie hier, in ihre Wohnung in Eppendorf ein. Martina ist 58 Jahre alt. Sie hat in Eppendorf eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die ist auch gar nicht so besonders groß. 55 Quadratmeter, also für so ein Untermietverhältnis sogar eher recht eng. Aber Martina, die ist gerade knapp bei Kasse. Da kommt sie ihr ganz gelegen, die Miete zumindest mal für ein paar Monate zu teilen.
Das holt sie jetzt wirklich ganz nah in meine Welt. Sie ist ungefähr mein Alter, wohnt in meiner Hut. Und diese Idee, mit dem Zimmer zu vermieten, ist mir auch nicht ganz fremd. Ich hatte auch schon mal einen jungen Menschen als Untermieter in meiner Wohnung.
Martina und Miguel verabreden, dass er für ein halbes Jahr bei ihr einziehen soll. Und das tut Miguel dann auch. Ende Februar 24 will er dann mit seiner Freundin zusammenziehen. Und es ist auch wirklich ganz nett mit Miguel und Martina da in Eppendorf. Die beiden mögen sich und die verstehen sich auch so ganz gut. Tagsüber sind beide zur Arbeit unterwegs. Martina arbeitet in einem Bioladen, Miguel im Vertrieb. Er ist Sales Manager im Onlinehandel. Das ist ein Job, den er cool findet und der ihm richtig gut gefällt. Abends, wenn beide nach Hause kommen, sitzen sie manchmal auch noch zusammen in der Küche und unterhalten sich, ehe sie dann in ihr jeweiliges Zimmer gehen. Natürlich gibt's im Alltag auch mal kleine Probleme. Also Martina, die fühlt sich manchmal schon von Miguel gestört auf dem engen Raum. Vor allem nervt sie immer mehr, dass er aus ihrer Sicht nicht ordentlich genug ist. Sie hätte es gerne, dass die Wohnung so ein bisschen aufgeräumter und sauberer ist. Je länger Miguel bei ihr wohnt, desto mehr wird das auch für sie zum Thema. Manchmal übernachtet sie jetzt sogar bei einer Freundin, weil sie einfach keine Lust auf ihre Wohnung zu Hause in Eppendorf hat. Irgendwann freut sie sich dann auch wirklich darauf, dass Miguel ja wieder ausziehen wird und sie ihre Wohnung dann auch wieder ganz für sich haben wird.
Und dann kommt dieser eine Freitag. Freitag, der 23. Februar 2024, nur wenige Tage, ehe Miguel sowieso ausziehen wird.
An dem Abend ist Miguel auf einer Party in der Hafen City. Er jobbt zu der Zeit ja im Vertrieb und auf dieser Party, da sind viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Es ist eine schicke Party in einem Penthouse. Die Männer in schicken modernen Anzügen, das gefällt Miguel alles total gut. Er trinkt an dem Abend Alkohol, später bestellt dann noch jemand ein sogenanntes Drogentaxi. Jetzt gibt es auf der Party auch noch Kokain. Miguel, der ist nicht ganz unerfahren mit Drogen. Er hat schon viele Substanzen ausprobiert. An diesem Abend zieht er von dem Kokain 2 Lines. Um kurz nach Mitternacht ist er wieder zu Hause in Eppendorf. Die Wirkung des Kokains, die hat inzwischen nachgelassen. Aber Miguel, der hat keine Lust, dass die Nacht schon vorbei sein soll. Er will weiter feiern, wenn auch jetzt zu Hause alleine. Und er hat auch noch was da. In seinem Zimmer hat er noch 2CP.
Hat mir ehrlich gesagt Elke erstmal gar nichts gesagt, 2CP, also habe ich es mal gegoogelt und wenn man das macht, dann denkst du sofort, ja, nee, da lasse ich jetzt mal die Finger davon. Das Zeug produziert intensive visuelle Halluzinationen, verändert die Wahrnehmung und sorgt für starke mentale Effekte. Die Wirkung wird beschrieben als intensiv, man würde eher unruhig werden, verwirrt und rastlos, also das konkrete Gegenteil von solchen entspannten, gechillten, bisschen verlangsamten Drogenrauschen, die es sonst so gibt. Und noch eine Besonderheit, wenn man auf so einem Trip ist, dann dauert der wohl in aller Regel lange an. Da ist die Rede von 10 bis 16 Stunden. Und bei 2CP, lässt sich auch so googeln, besteht ein besonders hohes Risiko für Horrortrips. Und das jetzt vermutlich eher unnötig zu erwähnen, natürlich fällt das Zeugs unter das Betäubungsmittelgesetz, will sagen, es ist natürlich illegal.
Und genau davon nimmt Miguel 2 Einheiten. Die Droge, die wirkt dann auch wirklich sehr schnell. Miguels Wahrnehmung verändert sich. Es ist aber nicht so, dass er die Dinge rundum jetzt nur so ein bisschen anders erlebt. Es ist krasser. Er bekommt wirklich Halluzinationen. Und diese Halluzinationen, die machen ihm Angst. Er gerät richtig in Panik. Miguel zieht sich in seinem Zustand nackt aus, warum auch immer. So geht er aber nicht etwa ins Bett, sondern er geht raus aus der Wohnung. Es ist wie gesagt Februar und deshalb eisig kalt. Vielleicht ist das der Grund, warum er plötzlich noch im Treppenhaus doch wieder umdreht. Das ist jetzt nicht mehr aufzuklären. Miguel geht jedenfalls zur Wohnung zurück. Einen Schlüssel hat er nicht dabei. Wie gesagt, er ist ja auch komplett nackt. Deshalb klingelt er an der Tür. Martina, seine Vermieterin, die wird vom Klingeln geweckt. Sie kommt schlaftrunken aus dem Bett an die Tür. Da sieht sie ihren Untermieter unbekleidet vor sich stehen. Sie fragt ihn, was machst du denn da? Bist du verrückt geworden? Martina lässt Miguel in die Wohnung, doch offenbar fühlt er sich in seinem Wahn plötzlich von seiner Vermieterin bedroht. Was zu rekonstruieren ist, er geht ins Bad. Er reißt den Deckel von der Toilette und er schlägt damit zu. Er prügelt mit dem Klodeckel auf Martina ein. Sie wird sehr schwer verletzt. Sie schafft es zwar noch, aus der Tür zu gehen. Da treffen dann Nachbarn sie an, die den Lärm gehört haben und schauen wollten, was los ist. Dann aber geht sie zurück in die Wohnung und da bricht sie bewusstlos zusammen. Miguel, der rennt aus dem Haus raus. Er ist immer noch splitternackt. Er läuft Richtung U-Bahn Kellinghusenstraße, das ist da in der Nähe. Dort irgendwo trifft die Polizei ihn dann schließlich auch an. Es heißt, dass er da rumgeschrien haben soll. Er wolle sofort mit dem Hubschrauber nach Kuba geflogen werden. Die Polizei, die nimmt ihn mit und bringt ihn in eine Klinik, wo er bleiben soll, bis die Wirkung der Drogen abgeklungen ist. Da fragt Miguel dann auch irgendwann, wie geht es Martina? Aber er sagt, ich erinnere mich an nichts.
Martina wird durch die Schläge auf den Kopf schwer verletzt, also wirklich sehr schwer. Jetzt, also 2 Jahre später, liegt sie noch immer im Koma. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Elke, dann ist die Chance, dass Martina jemals wieder ein ganz normales Leben führen wird, sehr, sehr gering.
Ja, die Prognose ist leider wirklich nicht gut für sie. Die Ärztinnen und Ärzte haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass sie doch mal wieder aus dem Koma aufwacht. Aber sehr groß ist die Chance wohl leider wirklich nicht. Die Polizei, die Miguel in der Nacht aufgegriffen hat, die ermittelt natürlich, was passiert ist. Und es wird da auch recht schnell deutlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen halluzinierenden, vollkommen durchgedrehten jungen Mann und der schwer verletzten Frau in der Eppendorfer Wohnung. Die Polizei sichert in der Wohnung Spuren. Sie befragt natürlich auch Miguel und die Nachbarn und Nachbarinnen, die in der Nacht da was mitbekommen haben. Und es steht dann auch wirklich schnell außer Frage, Miguel hat Martina schwer misshandelt. Die Staatsanwaltschaft, die erhebt Anklage gegen ihn. Sie klagt ihn wegen versuchten Totschlags an. Wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, dann bedeutet das ja noch nicht automatisch, dass es dann auch zum Prozess kommt. Dafür muss die Strafkammer des Landgerichts oder die Abteilung des Amtsgerichts, jetzt je nachdem, wo angeklagt wird, die Anklage erstmal zulassen zum Prozess. Das erfolgt, wenn die RichterInnen einen, wie es heißt, hinreichenden Tatverdacht sehen. Also sie müssen aufgrund der Akten, die sie bekommen, für wahrscheinlich halten, dass der oder die Angeklagte die Tat wirklich begangen hat und dafür zu verurteilen ist. Das ist erstmal die Ausgangslage.
Ja gut, aber das ist ja bei Miguel geklärt. Da gibt es jetzt keine Zweifel.
Nee, also Zweifel an seiner Täterschaft erstmal nicht, aber es gibt schon in diesem Fall eine Besonderheit. Die Staatsanwaltschaft, die hat Miguel ja wegen versuchten Totschlags angeklagt. Es ist aber offenkundig, dass er bei der Tat unter Drogen war. Der stand ja völlig neben sich, ne? Der hatte Wahnvorstellungen und wusste offenbar gar nicht, was er tat. Und das bedeutet, dass er gar nicht schuldfähig war. Er könnte also gar nicht bestraft werden.
Oh Gott, da kriege ich gleich Déjà-vu-Gefühle. Solche Fälle hatten wir in unserem Podcast ja auch schon öfters. Ich erinnere mich zum Beispiel an den jungen Mann, der im Drogenwahn in seiner Mutter plötzlich eine Roboterhexe sieht. Wahnsinnig dramatischer und auch wirklich trauriger Fall. Oder gerade noch gar nicht so lange her, da gibt es noch diesen Fall der DrehtürpatientInnen. Da werden die Leute dann zwar vor Gericht gestellt, landen aber nicht im Gefängnis, sondern in der Psychiatrie. Echter Hörtipp, wie ich finde, das war Folge 40.
Ja, solche Fälle habe ich im Gericht auch wirklich sehr oft. Da ist es aber so, dass die Angeklagten wirklich ganz schwer psychisch krank sind und die Gefahr gesehen wird, dass sie wegen ihrer Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. Also die sind chronisch krank, ne? Und deshalb können sie dann auch gegen ihren Willen in der Psychiatrie untergebracht werden. Meistens sind das Patientinnen und Patienten mit schweren Psychosen, die also Wahnvorstellungen haben.
Ja, die hat Miguel ja auch.
Ja, aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Die Angeklagten, über die wir hier schon öfters gesprochen haben, die sind dauerhaft psychisch erkrankt. Die haben eine chronische psychische Krankheit, weshalb eben auch immer wieder die Gefahr bestehen könnte, dass sie eine Gewalttat begehen in so einem Wahn. Miguel wiederum, der hatte die Wahnvorstellungen, aber nur in dieser einen verhängnisvollen Nacht. Und das ja auch nur, weil er diese Drogen genommen hat. Also sozusagen ein temporärer Wahn. Eigentlich ist er ein ganz gesunder junger Mann, ohne psychische Probleme. Und deshalb steht bei ihm eben auch überhaupt nicht im Raum, dass er in der Psychiatrie untergebracht wird. Er muss medizinisch ja gar nicht behandelt werden.
Ja, wie? Also er schlägt eine unschuldige Frau ins Koma, deren Leben ist faktisch vorbei und er kann nicht für versuchten Totschlag verurteilt werden. Und jetzt, dumm gelaufen, kann passieren, hat keine Folgen.
Ja, das wäre natürlich super bitter, ne, wenn das jetzt komplett ohne Folgen bleiben würde. Wobei man an der Stelle aber schon auch sagen muss, dass sowas immer wieder vorkommt. Also wenn jemand bei einer Tat nicht schuldfähig ist, dann kann er oder sie eben auch nicht verurteilt werden. Basta, so ist das Gesetz. Hier aber nimmt das Gericht jetzt einen ganz anderen Weg. Das ist einer, den ich in meiner inzwischen ja wirklich recht langen Zeit als Gerichtsreporterin auch wirklich noch nicht ein einziges Mal erlebt habe. Die Kammer lässt die Anklage zu, aber nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen eines anderen Delikts, wegen Vollrausch. Das ist ein Auffangtatbestand für genau solche Fälle, in denen eine Person selbstverschuldet in einen Rauschzustand gerät. Ich muss sagen, als ich von diesem Fall und dann auch speziell von dieser Anklage gehört habe, da habe ich wirklich direkt aufgehorcht und ich war auch direkt, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art so paralysiert. Also Vollrausch, ich erinnere mich, dass ich das damals im Studium mal hatte, ne? Also das hat man einfach mal durchgenommen zum Examen. Ich wusste schon, dass es dieses Delikt gibt. Aber ich hatte danach nie auch nur einen einzigen Fall, in dem diese Norm mal angewendet wurde.
Aber sag mal, Elke, was heißt Vollrausch denn juristisch eigentlich konkret? Es machen sich ja jetzt nicht alle Menschen schuldig, die mal wahnsinnig viel Alkohol getrunken haben oder viel zu viel Drogen nehmen und sich damit in einen krassen Rausch versetzen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil dann müsste es diese Anklage ja quasi täglich geben.
Nee, also dich zu berauschen, das ist grundsätzlich natürlich nicht strafbar, ne? Also illegale Drogen, die darfst du natürlich nicht nehmen, klar. Damit machst du dich strafbar, dann nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das ist aber nochmal was ganz anderes. Und sich zu betrinken mit legalen Drogen wie Alkohol, das ist ja ohnehin erlaubt. Das Delikt des Vollrauschs, das meint was anderes. Danach machst du dich strafbar, wenn du dich vorsätzlich oder zumindest fahrlässig in den Rausch versetzt und in dem dann eine Straftat begangen hast. Also eine Straftat, wegen der du sonst nicht bestraft werden könntest, weil du ja im Rausch warst. Der Vorsatz, der muss sich hier nicht auf diese Gewalttat beziehen, die du dann im Rausch begehst, sondern eben darauf, dass du dich überhaupt betrunken oder unter Drogen gesetzt hast. Und jetzt kommt noch so eine Bedingung dazu, die wohl die Erklärung dafür sein dürfte, warum es solche Prozesse fast nie gibt. Du musst nämlich schon irgendwie vorhersehen können, wenn du dich in den Rausch versetzt, dass du infolge des Konsums dann so enthemmt sein wirst, dass du dich gar nicht mehr unter Kontrolle hast und womöglich dann auch Dinge tun wirst, die du im nüchternen Zustand nicht tun würdest.
Also das heißt, es geht um solche Fälle, in denen Menschen, die wissen, dass sie unter Drogeneinfluss enthemmt sind und irgendwie zu brutaler Gewalt neigen, dass sie trotz dieses Wissens sich mit Drogen abschießen. Dann musst du halt auch für die Konsequenzen einstehen, weil es dann ja klar ist, dass durchaus schlimme Dinge passieren können.
Ja, der BGH, der hat dazu gesagt, die spätere Straftat, die muss jetzt nicht konkret vorhersehbar sein. Ne? Also extremes Beispiel, du hast seit Monaten Streit mit dem Nachbarn und auch immer schon mal Gewaltfantasien, weil du den inzwischen regelrecht hasst. Dann machst du dich strafbar, wenn du weißt, in echt könnte ich dem niemals was antun. Aber ich weiß, unter Drogen, unter Alkohol werde ich richtig aggressiv und enthemmt. Und dann ziehst du dir am Abend extra eine Flasche Schnaps rein mit der Vorahnung, dass du dann enthemmt sein wirst und dich dann einfach viel mehr traust, als es sonst so wäre. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ich glaube auch sehr eindeutig. Also da erkennst du, glaube ich, wie das System so ungefähr funktioniert. Aber so eindeutig muss es laut dem BGH nicht sein. So 1 bis 2 Stunden darunter reicht schon auch aus. Also ja, wenn du auf der anderen Seite zum Beispiel echt komplett naiv bist und ganz ahnungslos und denkst, ach, nach so einer Flasche Schnaps bin ich immer so ganz weich und anhänglich und liebesbedürftig, dann wird man dir wohl keinen vorsätzlichen Rausch vorwerfen, wenn du dabei dann völlig unerwartet eben doch nicht weich, sondern im Gegenteil super aggro geworden bist und jemanden geschlagen hast. Das Delikt Vollrausch, also das, was du dafür erfüllt haben musst, das liegt irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, die ich jetzt hier skizziert habe.
Heute geht es in unserem Podcast-Tipp um True Crime der etwas anderen Art, nämlich um das Geisterschiff Mary Celeste. Schon ein bisschen her, dass die Geschichte passiert ist, und zwar vor 150 Jahren. Da verlässt dieses Segelschiff den Hafen von New York und nimmt Kurs auf Genua. Und dann, Wochen später, wird das Schiff komplett verlassen in der Nähe der Azoren gefunden. Von der 10-köpfigen Crew keine Spur. Spuren von Gewalt? Fehlanzeige. Leichen? Auch Fehlanzeige. Und die Ladung, die ist fast unberührt. Was geschah an Bord des Geisterschiffs? Unfall, Morderei oder vielleicht doch was ganz anderes? Im Podcast Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, geht Host Bente Faust genau diesen Fragen nach. Er analysiert historische Fakten, trennt sie von Mythos und prüft moderne Theorien. Leute, das müsst ihr hören. Und das könnt ihr in der ARD Sounds App, und den Link, den findet ihr natürlich wie gewohnt in unseren Shownotes. Okay, und Miguel, um zu unserem Fall zurückzukehren, wird jetzt also wegen dieses Vollrauschs vor Gericht gestellt. Sein Prozess, der beginnt am 16. Januar 2026, und zwar wegen seines Alters vor einer Jugendstrafkammer. Ist er eigentlich bis dahin in U-Haft?
Nee, das ist er nicht. Also nur ganz am Anfang, direkt nach der Tat, war er wohl mal 3 Wochen in Haft. Aber für U-Haft brauchst du immer so einen besonderen Haftgrund wie Wiederholungs- oder Fluchtgefahr. Und das sieht das Gericht hier bei Miguel offenbar nicht. Das führt dazu, dass Miguel an diesem Morgen also ganz normal zwischen uns Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Flur vor dem Gerichtssaal steht und mit uns darauf wartet, dass der Prozess losgeht, also sein Prozess. Er fällt mir da auch direkt auf. Er ist ein recht großer, schlanker junger Mann mit ganz großen, dunklen Augen und fast schwarzen Locken. Ich komme erst gar nicht auf die Idee, dass er der Angeklagte ist, weil es eine Sache gibt, die mir irgendwie besonders auffällt. Er lächelt immer so freundlich vor sich hin. Also er wirkt überhaupt nicht aufgeregt oder angespannt, sondern eigentlich ja ganz relaxed, zugewandt, offen. Eben als wenn er so ein unbeteiligter Zuschauer wäre und niemand, der völlig verzweifelt ist, weil er das Leben eines anderen Menschen zerstört hat. Oder der vielleicht Angst hat, weil ihm hier gleich eine Strafe droht. Nee, Miguel ist einfach da, plaudert mit seinen Anwälten, lächelt und wirkt echt aufgeräumt.
Und dann geht der Prozess los. Wie immer ja mit der Anklage. Darin rekonstruiert die Staatsanwältin, was in der Nacht des 24. Februar 2024 genau passiert ist. Und was lässt sich da noch rekonstruieren, Elke?
Na, sie geht davon aus, dass alles mitten in der Nacht passiert ist. Für die Gewalttat an sich, sagt sie, sei Miguel nicht zu bestrafen, weil er nicht ausschließbar schuldunfähig war. Aber er habe sich vorsätzlich in einen Rausch versetzt und das habe er zu verantworten, auch strafrechtlich. Sie erwähnt dann nochmal die schweren Kopfverletzungen, die Martina davongetragen hat. Und als sie ausführt, wie das Hirn von Martina angeschwollen ist, da kommen auch Miguel die Tränen.
Oh Gott, das beruhigt mich regelrecht ein bisschen, Elke, so ganz ohne jede Regung, das hätte ich schon wirklich sehr krass und wenig nachvollziehbar gefunden.
Ja, schon, aber es ist eigentlich auch der einzige Moment, in dem mal zu spüren ist, dass er betroffen ist. Ansonsten sitzt er wirklich die ganze Zeit mit so einem leichten, nur schwer zu deutenden Lächeln auf der Anklagebank. Einfach so ein freundlich wirkender, schlanker junger Mann. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich ihn für einen Praktikanten halten, der da zwischen seinen beiden Anwälten sitzt. Freundlich interessiert, aber emotional unbeteiligt.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, Elke, was Miguel denn zu dem Ganzen sagt. Es kann ja nicht anders sein, als dass er sich irgendwie entsetzliche Vorwürfe macht.
Ja, aber da muss ich dich leider enttäuschen, Anna. Miguel sagt nämlich erstmal nichts. Deshalb kommen erstmal Polizisten als Zeugen, die in der Tatnacht vor Ort da in Eppendorf waren. Der erste Polizist erzählt vor allem, wie er Martina erlebt hat, als er in die Wohnung kam. Vor der Wohnung, da war eine große Blutlache, Martina war aber in der Wohnung drin. Als dieser Polizist sie angetroffen hat, da stand sie noch aufrecht, sie war also bei Bewusstsein, aber schon nicht mehr ansprechbar. Er sagt, wir konnten nicht mit ihr sprechen, sie hat nicht reagiert, sie taumelte herum. Und sie hatte eine große Wunde am Hinterkopf. Der zweite Polizist, der dann da als Zeuge kommt, der erzählt vor allem, wie er Miguel in der Nacht erlebt hat. Als der Streifenwagen ankam, da stand Miguel noch vor dem Haus, nackt. Dann ist er losgelaufen Richtung Kellinghusenstraße, der Polizist hinterher. Er sagt, Miguel sprang da wohl irgendwo auf eine Motorhaube und er rief, er brauche die 112, er würde sterben, er habe LSD genommen. Dann ist er wieder losgelaufen, zwei Polizisten haben ihn dann zu Boden gebracht. Er hat sich heftig gewehrt, die Polizisten waren inzwischen zu viert und hatten selbst jetzt noch Probleme, Miguel festzuhalten. Wobei der Polizist dann auch sagt, er hat sich nicht gegen uns gewehrt, der war einfach völlig unkontrolliert, also völlig außer Rand und Band. Als der Rettungswagen dann kam, mussten sie Miguel wohl mit Kabelbindern fixieren, um ihn da überhaupt reinzubekommen. Im RTW hat Miguel dann gesagt, ich will mit einem Helikopter nach Kuba. Er hat auch einen Frauennamen gerufen und gesagt, es tut ihm leid. Das war aber nicht der Name von Martina, sondern es war wohl der Name seiner Freundin. Dann hat er immer wieder gesagt, ich brauche Sauerstoff, ich brauche einen RTW. Der Polizist sagt noch, er kam mir eher verängstigt als aggressiv vor. Zitat, ich glaube, er hatte Todesangst in dem Moment.
Sehr verrückt. Das heißt, der Polizist wusste auch gar nicht, was Miguel Martina angetan hatte. Also der wusste nicht, was ihn gleich in der Wohnung erwarten würde?
Nee, und dieser Polizist, der war dann auch gar nicht oben in der Wohnung. Er hatte Miguel ja unten vom Haus angetroffen und dann versucht, direkt ihn einzuholen und festzuhalten. Also er ist dann ja auch mit losgesprintet. Und der RTW, der hat Miguel dann ins UKE gebracht.
Das UKE, das ist die Uniklinik in Hamburg. Also auch in Eppendorf tatsächlich kaum Steinwurf entfernt.
Genau, und da musste er dann auch erstmal nochmal fixiert werden. Da hat er dann wohl auch wieder gerufen, dass er mit einem Helikopter nach Kuba will. Direkt nach diesem zweiten Polizisten kommt im Prozess dann ein Rechtsmediziner. Er hat in der Nacht beide gesehen und untersucht. Erst Martina und dann Miguel. Ich fange mal mit Miguel an. Den hat er im UKE in der zentralen Notaufnahme begutachtet, als er noch fixiert war. Zu der Zeit war Miguel aber zumindest schon wieder ansprechbar und wohl auch recht kooperativ. Er hat auch zugestimmt, dass der Rechtsmediziner ihn untersucht. Der hat dann vor allem erstmal Spuren gesichert an den Händen und den Fingernägeln. Interessant an der Stelle finde ich, dass Miguel sich da nach Martina erkundigt hat. Er hat dem Rechtsmediziner wohl ganz freimütig erzählt, dass er Alkohol getrunken und Kokain genommen hat. Ihm sei dann schlecht geworden, hat er gesagt, und dann habe er Misswahrnehmungen gehabt, so formuliert er es oder hat er es formuliert gegenüber dem Rechtsmediziner. Er hat dem Arzt dann auch von der Begegnung mit Martina in der Nacht erzählt. Er hat gesagt, ihre Augen seien plötzlich sehr groß gewesen und er habe deshalb Angst vor ihr bekommen. Und dann sei er mit ihr in Streit geraten.
Also es gibt durchaus noch Erinnerungen. Also jetzt nicht gerade besonders detailliert, aber es ist jetzt kein schwarzes Loch oder so.
In Ansätzen zumindest gibt es Erinnerungen, ja. Das bestätigt sich auch dadurch, dass er den Rechtsmediziner am Anfang wohl auch direkt gefragt hat, geht es Martina gut, ist sie verletzt? Der Arzt erzählt dann noch, dass Miguel selbst auch so ein paar kleinere Verletzungen hatte. Es sei aber davon auszugehen, dass die alle bei der Festnahme entstanden sind. Auf einen Kampf würden die jedenfalls nicht hindeuten, also eher auf die Fesselung mit den Kabelbindern und die Fixierung. Dann kommt der Rechtsmediziner dazu, wie es Martina weitergegangen ist.
Ach so, wenn er sie also auch in der gleichen Nacht untersucht hat wie Miguel, dann war zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem völlig irren jungen Mann und der schwer verletzten Frau in der Wohnung.
Ja, das war der Polizei dann wirklich relativ schnell klar. Sie haben ja Miguel auch noch vor dem Haus angetroffen, in dem Martina ja sehr offensichtlich Opfer von einer Gewalttat geworden war. Und es gibt ja auch die NachbarInnen, die von einem Streit und lautem Lärm berichtet haben. Der Rechtsmediziner sagt jetzt im Gericht über Martina, sie lag auf der Neurointensivstation mit Einblutungen, einer Quetschrisswunde am Hinterkopf und einer gefährlichen Hirnschwellung in einem total bedrohlichen Zustand. Er wird dann gefragt, ob diese Verletzungen durch Schläge mit einem Klodeckel entstanden sein könnten. Und dazu sagt er, ja, das ist denkbar.
Dann kommen mehrere Prozesstage mit weiteren Zeuginnen und Zeugen. Und Elke, besonders relevant und wirklich auch bedrückend wird es wieder am 26. März. Da erlebst du die beiden ältesten und besten Freundinnen von Martina. Und das muss ja wirklich wahnsinnig emotional gewesen sein.
Ja, es kommt da erst eine Freundin, die sagt, dass sie Martina seit 25 Jahren kennt und zwar auch so richtig gut. Über die erfahren wir erstmal, dass Martina einen Pflegesohn hat. Der ist 14 Jahre alt. Er lebt aber seit der Scheidung der Pflegeeltern nicht mehr bei Martina, sondern bei ihrem Ex-Mann in Nordrhein-Westfalen. Das hatte er auch vorher schon, bevor das alles passiert ist.
Da muss man jetzt fast sagen, zum Glück. Dann war er nicht ganz so nah an diesem ganzen Drama dran.
Ja, also tatsächlich, ne, seinen Alltag, den hatte er ohnehin mit seinem Vater, dem Ex-Mann von Martina. Aber sie hat ihn schon regelmäßig besucht. Also es ist die Rede davon, dass sie alle 2 Wochen bei dem Pflegesohn war. Da war schon ein wirklich enger Kontakt. Und deswegen ist für den Pflegesohn der Zustand von Martina schon auch ein persönliches Drama.
Ja klar, das glaube ich. Hat er sie denn mal gesehen, seit sie im Koma liegt?
Nee, das wollte er bisher nicht. Diese Freundin, die beschreibt Martina jedenfalls als eine Frau, die früher sehr lebenslustig und aktiv gewesen sein muss. Sie hat wohl einen Podcast gemacht, hat gemalt, hatte ständig irgendwelche neuen Ideen. Ihr Leben war wohl eine Zeit lang so ein bisschen unbeständig durch die Scheidung und mehrere Jobwechsel, aber zuletzt war es wohl recht stabil und die Freundin sagt, es ging ihr gut. Diese Freundin erzählt dann auch, dass Martina sich in der Zeit mit Miguel schon dann irgendwann darauf gefreut hatte, ihre Wohnung bald wieder ganz für sich zu haben. Die Vorsitzende Richterin fragt die Zeugin dann, ob Martina mal was davon erzählt habe, dass Miguel Drogen genommen hat. Aber das verneint die Freundin und sagt, nee, also das hätte sie mir definitiv erzählt, wenn sie das gewusst hätte. Und dann hätte sie, also Martina, auch dafür gesorgt, dass Miguel früher auszieht. Die Freundin erzählt dann noch ein kleines Detail, dass Martina wohl getindert hat, so formuliert sie es. Und an dem Abend, an dem alles passiert ist, hatte sie sogar vorher wohl noch ein Date. Die Freundin erzählt dann auch noch, dass die Ärzte am Anfang, als alles passiert war, noch davon ausgegangen sind, dass der Zustand von Martina reversibel sei und dass sie sich wieder halbwegs erholen würde. Aber dann habe sich der Zustand doch massiv verschlechtert. Jetzt liegt sie auf einer speziellen Station für Wachkoma-PatientInnen. Da hat sie ein eigenes Zimmer, aber sie kann einfach aktiv gar nichts mehr tun. Die Freundin sagt, sie sieht aus, als ob sie schläft. Manchmal macht sie noch die Augen auf. Dann hat man kurz den Eindruck, dass sie realisiert, dass im Zimmer was passiert, aber sie erkennt auch niemanden und nichts. Dann kommt noch eine zweite Freundin auf den Zeuginnenstuhl. Diese Freundin, muss man wissen, die ist auch Nebenklägerin in einem Prozess gegen Miguel. Sie ist von vornherein bei jedem Prozesstag mit dabei, was vor allem auch deshalb beachtlich ist, weil sie in Süddeutschland lebt und immer anreisen muss. Bei ihrer Aussage wird dann auch deutlich, dass sie echt die Freundin ist, die sich, glaube ich, alle von uns wünschen würden. Also sie kümmert sich total intensiv um Martina. Sie ist ganz oft bei ihr und alles, was zu regeln ist, das regelt sie für sie. Also wirklich total beeindruckend. Und dann erzählt sie was, was zeigt, dass sie selbst, die Freundin, in einem persönlichen Dilemma ist. Und zwar wirklich im klassisch-philosophischen Sinne. Sie und Martina, die haben nämlich eine Patientinnenverfügung abgeschlossen. Und darin haben sie sich gegenseitig eingesetzt, im Falle eines Falles über Leben und Tod zu entscheiden.
Oh Gott, auch das noch. Also ich meine, es ist natürlich gut für Martina, eine Freundin an ihrer Seite zu haben, die dann jetzt das Ruder in die Hand nimmt. Aber wie schlimm bitte für die Freundin? Das ist ja nun wirklich kein Ruder, das man in der Hand haben will. Das ist ja wohl die fürchterlichste aller Entscheidungen, die es dann möglicherweise ja in absehbarer Zeit zu fällen gibt. Was genau haben Sie sich denn in diese Patientinnenverfügung reingeschrieben?
Also unter anderem geht es darin ganz explizit um die Situation Wachkoma. Martina hat in ihrer Patientinverfügung dafür eine Frist gesetzt, also für den Fall, dass sie mal ins Wachkoma geraten würde. Und das bedeutet, diese Freundin, die jetzt im Gericht sitzt, die wird etwa in einem halben Jahr darüber entscheiden müssen, ob das Wachkoma aufrechterhalten wird oder ob die Ärztinnen und Ärzte die Maschinen abstellen.
Worst case, echt, diese Vorstellung finde ich brutal. Deine beste Freundin, du musst zwischen Leben und Tod entscheiden, das finde ich wirklich schlimm.
Ja, an der Stelle, das merkt man auch, dass auch die Vorsitzende Richterin wirklich ganz, ja, bestürzt ist, ne? Und also man merkt einfach, dass sie ein unglaubliches Mitgefühl in dem Moment für diese Zeugin hat, die da so eine schwere Entscheidung wird treffen müssen. Und deshalb fragt sie dann noch sehr viel zu Martinas derzeitigem Zustand. Zusammengefasst kann man sagen, die Freundin glaubt, dass Martina leben will, auch so in der Situation, in der sie jetzt ist. Die Freundin ist sich sicher, dass Martina mitbekommt, wenn jemand das Zimmer betritt oder wenn Musik läuft, die ihr gefällt. Es ist dann auch so, dass sie erzählt, dass ihre beiden besten Freundinnen ihr sogar mal ein paar Tropfen Sekt in den Mund geträufelt haben, weil Martina immer so ein Genussmensch war. Und sie wollen in dem Moment, dass sie das schmeckt und einfach was spürt. Und die Freundin sagt, wir versuchen ihr Lebensmut zu geben, soweit uns das möglich ist. Also von diesem Auftritt dieser Freundin sind da in dem Saal wirklich alle total berührt. Und man sieht, dass auch die Personen vorne im Saal immer mal wieder schlucken müssen. Ich hinten sowieso die ganze Zeit. Ich erlebe es auch wirklich selten, muss ich sagen, dass es in einem Prozess auch so wirklich total mucksmäuschenstill ist, wie jetzt in diesem. Es sind an dem Tag schon einige Zuschauerinnen und Zuschauer da, aber du hörst wirklich nichts. Alle hören nur zu und kämpfen die ganze Zeit mit den eigenen Tränen. Die Vorsitzende Richterin, die spricht es dann auch mal ausdrücklich aus. Sie sagt zu der Zeugin, ich muss das jetzt mal loswerden. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie sie mit der Situation umgehen und wie sie sich engagieren.
Und von Miguel nach wie vor keine Reaktion?
Nee, der zeigt wie immer kaum eine Regung.
Aus meiner Sicht, Elke, kommt jetzt der spannendste Tag am ganzen Prozess. Aber ehrlicherweise liegt das natürlich daran, dass das dieser eine Tag ist, an dem ich mit dir im Gericht sein kann. Ich weiß noch, du bist schon oben, hast vorher schon einen Prozess mitgemacht und nimmst mich dann vor dem Saal in Empfang. Lange warten müssen wir beide nicht. Es geht ziemlich schnell rein in den Zuschauerbereich, den wir uns, das weiß ich auch noch, vielleicht du ja auch, bestimmt mit so 10, 15 jungen Frauen und Männern teilen. Stellt sich raus, sind alles Studierende, die da mit gespitzten Ohren sitzen. Und dann, kurz bevor die Kammer den Saal betritt, öffnet sich die Tür nochmal und es kommen noch zwei junge Männer rein. Einer von beiden tatsächlich mir ein zufällig bekanntes Gesicht. Ein Klassenkamerad meines Sohnes. Lustig, dachte ich. Studiert er jetzt wohl auch Jura? Reden kann ich nicht mehr mit ihm, wir müssen schon alle aufstehen, da ja die Kammer ihre Plätze einnimmt. Also Elke, ich gespannt zwischen euch fertigen und angehenden JuristInnen. Und das Erste, was im Saal passiert, die Kammer gibt einen rechtlichen Hinweis.
Genau, als Rauschtat steht momentan ja noch der versuchte Totschlag im Raum. Jetzt sagt die Vorsitzende, dass auch eine gefährliche und schwere Körperverletzung in Betracht kommt. Dann plädiert die Staatsanwältin. Sie spricht einmal von einer ungewöhnlichen Hauptverhandlung, einem besonders tragischen Sachverhalt und dann auch noch einer juristischen Seltenheit. In den bisherigen 16 Jahren ihrer Berufspraxis habe sie auch noch keine einzige Vollrauschtat gehabt.
Guck mal, Elke, das habe ich irgendwie heute schon mal gehört. Scheinst du nicht die einzige Juristin zu sein, die das in ihrer Berufspraxis noch nie erlebt hat? Und vielleicht sind ja auch deshalb so viele Studierende im Saal.
Womöglich. Die Staatsanwältin sagt, wir konnten nicht genau aufklären, was in der Nacht genau passiert ist. Miguel, der habe ja ausgesagt, irgendwann im Laufe des Prozesses, er könne sich an das Kerngeschehen nicht erinnern. Das wertet die Staatsanwältin aber als Schutzbehauptung. Er könne sich nämlich an wenige Sekunden davor und danach sehr wohl erinnern. Die Staatsanwältin kommt zur Rauschtat. Sie sagt, Miguel, der handelte durchaus mit Tötungsvorsatz. Er musste davon ausgehen, dass Martina bei der stark blutenden Wunde sterben könnte. Aber, sagt sie jetzt, ich gehe von einem Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt aus. In dubio pro reo, unvollendeter Versuch, denn man wisse nicht, ob er bei seiner Flucht noch gesehen hat, dass Martina bewusstlos geworden ist. Es sei auch möglich, dass sie da noch stand und erst später zusammengebrochen ist. Die Staatsanwältin kommt zur Vorhersehbarkeit der Rauschtat und sie sagt, es sei einer der wirklich tragischen Aspekte des Falls, dass die Absicht, die Miguel gehabt haben wird, und die Tatfolgen in so krassem Missverhältnis seien. Aber Miguel, dem sei bewusst gewesen, dass er sich mit den Drogen in einen Zustand versetzt hat, der für ihn völlig unberechenbar ist. Er habe auch früher schon mal halluzinogene Pilze und LSD genommen. Er hatte auch mal die möglichen Folgen gegoogelt und er habe deshalb gewusst, dass die Folgen völlig unberechenbar sind. Und letztlich habe er gerade einen solchen Kontrollverlust auch gesucht. Bei den Zeugen Jehovas, da sei er gerade ausgetreten, weil er sich dem strengen Regelwerk und der kontrollierenden Mutter entziehen wollte. Martina habe er dadurch das Leben genommen, zumindest die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. So ein Missverhältnis, sagt die Staatsanwältin, das hat man selten. Trotzdem habe sie an Miguel nur wenig Empathie für sein Opfer wahrgenommen. Sie hat es so erlebt, dass er mehr um sich selbst und die eigenen Problemfelder kreist.
Also das mit dieser fehlenden Empathie, Elke, ne, das geht mir auch so. Da kann ich jetzt schon wieder anfangen, ratlos mit dem Kopf zu schütteln. Ich fand es unfassbar, als ich es erlebt habe. Und ich finde es auch irgendwie immer noch wirklich komisch, wie teilnahmslos er die gesamte Zeit auf seinem Stuhl sitzt. War wirklich auffällig hübsch gestriegelt, ordentlich rausgeputzt, aber nicht die Spur einer Regung. Das schildert die Staatsanwältin bis ins letzte Detail, was in dieser Nacht passiert ist. Lässt keine einzige Kleinigkeit aus, betont die Tragik dahinter, die Hoffnungslosigkeit mit Blick auf die Zukunft. Ehrlich gesagt, mir fiel es ziemlich schwer, das ohne Tränen in den Augen auszuhalten, all das zu hören. Und bei Miguel, ich meine, du hast es ja schon erzählt, aber ich will es mal unterstreichen, die ganze Zeit keine Mimik, keine Reaktion. Fast so, als sei er auch nur einer der zuhörenden Studenten. Ich fand es wirklich verrückt.
Ja, also mich, muss ich sagen, irritiert sie auch schon den ganzen Prozess hindurch. Dann kommt die Staatsanwältin zur Bestrafung. Sie geht von Jugendstrafrecht aus. Sie sieht bei Miguel schädliche Neigungen, wie es heißt. Schon als er noch bei seiner Mutter gelebt hat, da habe er sich Drogen und Regelverstöße durch Heimlichkeit ermöglicht. Gerade Drogen würden eine große Faszination auf ihn ausüben und die Staatsanwältin prophezeit, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem er wieder Drogen konsumieren will. Sie fordert für Miguel deshalb eine Jugendstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Sie sagt, man muss hier ein großes Stoppschild aufstellen. Deshalb soll Miguel verpflichtet werden, zweimal die Woche zu einem Drogentest zu kommen. Und als Bewährungsauflage soll er eine Therapie machen müssen. Die Nebenklageanwältin anschließend, die fasst sich eher kurz. Sie sagt aber nochmal explizit zu Miguel, sie haben viel Leid verursacht. Danach plädieren dann die Anwälte von Miguel. Der erste sagt, eine Jugendstrafe zu verhängen sei abwegig. Miguel sei vorher, Zitat, der liebe, nette Junge gewesen. Als er damals die Drogen genommen hat, da sei es losgegangen von 0 auf 100. Und der Sachverhalt, wie das alles losgegangen ist, sei nicht ganz aufgeklärt worden. Und deshalb verlangt der Anwalt für Miguel einen Freispruch. Sein Kollege ergänzt dann noch, dass Miguel finanziell für sein Leben ruiniert sei. Die Kranken- und Rentenkasse von Martina, die hätten sich schon bei ihm gemeldet. Dann hat Miguel das sogenannte letzte Wort. Er sagt, dieser Prozess sei für ihn ein einschneidendes Erlebnis und alles sei für ihn eine Riesenlehre, dass er nie wieder Drogen konsumieren wolle. Anschließend sagt er noch, ich wünsche mir, Martina wiederzusehen und mit ihr eines Tages einen Kaffee zu trinken.
Die Kammer zieht sich zur abschließenden Beratung zurück. Dann verkündet die vorsitzende Richterin das Urteil. Sie verurteilt Miguel wegen vorsätzlichen Vollrauschs, aber eine Entscheidung darüber, ob er eine Jugendstrafe bekommt, ergo eine Haftstrafe, die gibt es noch nicht. Warum nicht?
Na, im Jugendstrafrecht gibt es das Instrument, dass du die Entscheidung über eine Strafe sozusagen zur Bewährung aussetzen kannst. Und so ist es jetzt auch hier. Die Kammer verurteilt ihn, also es gibt einen Schuldspruch. Miguel bekommt aber eine Bewährungszeit von 2 Jahren, in denen er so ein paar Auflagen erfüllen muss. Und wenn er das tut, dann gibt es später keine Jugendstrafe mehr. Falls nicht, dann lebt der Schuldspruch sozusagen wieder auf. Und es sind folgende Weisungen. Miguel, der muss mit der Bewährungshilfe zusammenarbeiten, sich vor allem auch bei der Berufswahl beraten lassen. Er hat im Prozess wohl mal irgendwann geäußert, seine Idee im Real Estate zu arbeiten. Und da macht die Richterin jetzt keinen Hehl daraus, dass sie das jetzt nicht so eine gute Idee findet. Sie sagt, dass in der Branche auch totaler Druck herrscht und dass es da wohl auch dazugehört, Drogen zu nehmen. Und speziell für Miguel sei das dann wohl nicht das Richtige. Außerdem muss er weitere Auflage zur Suchtberatung gehen. In der forensischen Ambulanz der Asklepios Klinik Nord muss er Gespräche führen und dann auch noch alle 2 Wochen einen Drogentest machen lassen. Ach ja, und dann verpflichtet die Kammer ihn auch noch, Gespräche mit Schuldnerberatungen zu führen, weil natürlich sehr hohe Kosten auf Miguel zukommen werden.
Das ist der Urteilstenor, also quasi der technische Part. Und was dann kommt, Elke, das finde ich ehrlich gesagt noch eindrucksvoller, weil es so emotional ist und ich den Eindruck habe, die Richterin überlegt sich wirklich jedes einzelne Wort ganz genau. Sie legt jedes Wort auf die Goldwaage, spricht es dann erst aus. Und was ich wirklich krass fand, die hat ja, ich würde mal jetzt so schätzen, 1 Stunde gesprochen und hatte zwar einen Zettel vor sich, da hat sie quasi aber nie drauf geguckt. Die hat das so referiert, als hätte sie es wirklich aus dem Herzen erzählt. Ich fand es wahnsinnig eindrucksvoll.
Man hat auch wirklich den Eindruck in dem Moment, dass sie Miguel wirklich auch was zu sagen hat, ne? Dass sie ihm was sagen will, nicht nur als Richterin, sondern dass sie ihm auch einfach was mit auf den Weg geben möchte. Sie sagt natürlich erstmal sehr viel zur Persönlichkeit von Miguel und zur Tat. Sie spricht von einer furchtbaren Tragödie. Im Prozess erinnert sie dann nochmal, hätten alle sehr bewegende Momente erlebt. An der Stelle wendet sie sich auch direkt nochmal an die Nebenklägerin, also an die Freundin von Martina. Und sie sagt ihr, sie haben so ein lebendiges Bild von Martina gezeichnet, von einer Frau, die für Kunst gebrannt hat, die gedatet und die einfach ihr Leben gelebt hat. In den Wochen und Monaten vor der Tat habe Martina zur Ruhe gefunden, in dem Biomarkt gearbeitet, endlich einen eigenen Mietvertrag für die Wohnung gehabt. Also eigentlich sagt die Richterin, alles gut. Miguel, der habe zu der Zeit häufig Drogen genommen, so eben auch am Abend des 23. Februar 2024. Hätte er das nicht getan, sagt die Richterin, wäre Martina heute nicht im Pflegeheim. Zitat, sie ist aus dem Leben gerissen worden. Alle hier seien sich einig, sie, Miguel, dürfen nie wieder Drogen nehmen. Dann kommt die Richterin auf das letzte Wort von Miguel zu sprechen. Dazu sagt sie, was er da gesagt habe, das habe sie, die Richterin, berührt, aber es habe sie auch gestört. Denn Miguel, der hat da gesagt, ihm tue es leid, was Martina passiert sei. Dazu sagt die Richterin, das ist ihr nicht passiert. Sie haben das verursacht. Das ist ihr Verschulden. Dann kommt die Vorsitzende auf den vorsätzlichen Vollrausch zu sprechen, also auf die Frage, wieso Miguel der Überzeugung der Kammer nach dafür bestraft werden kann. Sie sagt vorab, dieser Vollrausch, das sei eine Figur, die man nur aus dem Studium kenne und der man danach nie wieder begegnen würde. Also ihr ging es auch so. Dieses Delikt, das knüpfe an das Rechtsgut des Schutzes der Allgemeinheit an. Die Allgemeinheit, die müsse geschützt werden vor Menschen, die schuldunfähig sind, weil sie sich selbst in genau den Zustand versetzt haben. Genau daran würde dann die Schuld anknüpfen. Und genau so sei es in diesem Fall gewesen. Sie sagt zu Miguel, sie wussten, dass es Good- und Bad-Trips gibt und dass es sogar Trip-Sitter gibt, also Menschen, die aufpassen, dass Leute auf ihrem Trip nicht ausrasten. Und trotzdem, sagt sie zu Miguel, haben sie die Drogen genommen, Zitat, das ist ihre Schuld, nicht die später begangene Tat. Aber deshalb, weil sie die Drogen in dem Wissen genommen haben, deshalb sind sie ein Täter. Die Grenzen zwischen Schuld und Verantwortung, zwischen Leichtfertigkeit und furchtbarem menschlichem Pech, sagt die Richterin, die fließen oft ineinander. Deshalb habe der Prozess mal wieder die Grenzen der Strafjustiz aufgezeigt. Die würde vermeintlich Gerechtigkeit herstellen, das sei aber eine Illusion. Aber, sagt die Vorsitzende Richterin, wir tragen zur Befriedung der Gesellschaft bei.
Also Elke, nachdem du mir das jetzt so aufgedröselt hast, finde ich schon, dass es doch eigentlich sinnvoll klingt, so eine Vollrauschtat auch als Straftatbestand zur Anklage zu bringen. Und irgendwie wundert es mich immer noch, dass das so selten passiert. Das für mich Spannendste an dem Tag ist eigentlich passiert, als alles vorbei ist und ist auch irgendwie für mich so mein persönliches Fazit aus dem Fall. Das Urteil ist gesprochen, alle verlassen den Saal und dann steht Miguel noch bei seinen Anwälten und bespricht sich. Konnte ich nicht hören, aber ich konnte das sehen. Und dann treffe ich auf dem Flur eben doch noch kurz den Klassenkameraden meines Sohnes und wir quatschen, wie man das so macht, wahnsinnig freundlich, lange nicht gesehen, wie geht's dem, was macht der, also das, was man halt in so einer Situation so redet. Und nein, stellt sich raus, er sei kein Jurastudent, sondern ein Freund von Miguel. Kennengelernt haben sich erst nach der Tat, aber sei ein netter Typ. Und auf jeden Fall könnte er sich ja über das Urteil jetzt auch freuen. Und beste Grüße soll ich noch ausrichten an meinen jüngeren Sohn. Den würde er ja immer mal im Park beim Feiern sehen. Sag ihm mal, er soll's ordentlich krachen lassen. Und wenn die im Park feiern, Elke, und es ordentlich krachen lassen, dann sind da immer Drogen im Spiel. Also nicht zwangsläufig irgendwelche schlimmen Dinge, aber mal mindestens Alkohol. Und da frage ich mich jetzt irgendwie schon, wie es Miguel eigentlich gelingen soll, all seine Auflagen zu erfüllen, wenn seine Freunde ihn dabei nicht auch supporten. Also ich meine, was heißt supporten? Aber wenn Alkohol und Drogen unter seinen Jungs so einen großen Stellenwert haben, dann macht's das für Miguel sicherlich nicht leicht. Elke, damit ist diese Folge zu Ende. Was erwartet uns denn in der nächsten?
Wir sprechen über den schlimmen Fall einer Frau, deren Leiche in einem Kleiderschrank in Hamburg-Altona gefunden wird. Und dann kommen wir auf die Frage, was ist eigentlich ein Geständnis wert?
Klingt jetzt schon spannend. Ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder mit dabei und sagt tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.